Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, in diesem Jahr jährt sich der Tod von Rio Reiser zum 30. Mal.
Ich glaube also nicht, dass das Leben mit dem Tod aufhört.
Ja.
Aber jetzt dieses Leben nach dem Tod, das ist auch so eine merkwürdige Sache, die... Ich weiß nicht, was danach kommt oder ob danach... was für uns Vorstellbares kommt. Ne? Aber ich weiß nicht, gibt es so viele Möglichkeiten, außer Angst vorm Tod zu haben oder den irgendwie auch als ein tolles Abenteuer auch zu erwarten?
Ja, philosophische Gedanken von Rio Reiser, und aktuell gibt es eine Sonderausstellung über ihn in Husum. In der Nähe hat er viele Jahre gelebt, und über seinen Kosmos, sein gesellschaftliches Engagement und warum er natürlich auch heute noch mit seinen Texten eine so hohe politische Aktualität hat, darüber sprechen wir in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Die US-Amerikanerin Hildelyn Halpenstein, alias Jerry Gagosian, war eine Satirikerin, die sich über den Kunstmarkt lustig gemacht hat. Hat, denn jetzt wurde bekannt, dass sie mit nur 40 Jahren in Sao Paulo in ihrem Hotelzimmer tot aufgefunden wurde. Wie sie auf Social Media Memes oder Reels als Kritik genutzt hat, das lässt sich an diesen Beispielen festmachen.
What's that special kind of horniness that's unleashed in the art world when we see a Jackson Pollock sell for $181 million at auction? Or we see a Brancusi go for $101 million? What is that feeling? What is that adjective? I don't want to say horny, it's dope. But oh my God, does it feel good to see people drop money on art like that?
Ja, also sie fragt, welche Geilheit, welche Gefühle eigentlich dahinter stecken, dass ein Pollock oder ein Brancusi auf Auktionen hunderte Millionen Dollar kostet. Was sagt das über den Kunstmarkt aus, wenn Menschen so viel Geld ausgeben? Und über ihre Arbeit, ihren Einfluss, den sie hatte, spreche ich mit meiner Kollegin Laura Helena Wurth. Laura, zur Einordnung, wie ist diese Figur eigentlich entstanden?
Genau, Hildelyn Halpenstein wurde 2018 recht krank und lag 8 Monate bei ihren Eltern im Bett und hatte aber zuvor Kunst studiert, genauer gesagt Conceptual Art and New Genres, etwas, was sie selber als des Kaisers neue Kleider für $175.000 bezeichnete und als das wertloseste Degree, was man so machen kann, und hatte sich dann eben in Galerien durchgeschlagen und war allgemein dann doch irgendwie recht angefressen und auch, glaube ich, enttäuscht vom Kunstmarkt und auch von der Kunstwelt, lag dann eben in diesem Bett und fing an, diesen extrem bissigen und satirischen Instagram-Account anzulegen. Erstmal auch ohne Strategie und ohne Ziel, hat sie immer wieder betont. Und 2020 wurde sie gedoxt sozusagen, weil vorher hat sie das Ganze anonym gemacht. Das heißt, man wusste überhaupt nicht, wer dahinter steckt. Und 2020 kam dann raus, wer das ist, nämlich eine junge, blonde und ja auch normschöne Frau, die eigentlich ein sehr großes Sendungsbewusstsein hat, wie wir auch gerade in dem Ton gehört haben, die extrem charismatisch war. Und das hat diesen Account dann natürlich auch nochmal in eine andere Richtung gelenkt. Aber man hat da schon sehr stark auch eine große Enttäuschung in dieser Bissigkeit, finde ich, immer rausgelesen.
Ja, ich wollte gerade nochmal fragen, wir haben ja gerade diesen einen Ausschnitt gehört. Würdest du sagen, das ist exemplarisch für ihre Art des Postings? Oder wie ist ihr Witz oder wie war ihr Witz auf ihrem Account? Und ging es eher um Insider oder vielleicht doch auch um eine Form von Systemkritik?
Also genau, wie gesagt, der Ton war extrem bissig, aber auch wirklich lustig und immer ein Beweis dafür, dass dort jemand gearbeitet hat, der sich auskennt, der auf Messen geht, der weiß, wie der Betrieb funktioniert, der die großen Player da drin kennt. Das sagt ja auch schon der Name. Jerry Gagosian ist eine Zusammenstellung aus Jerry Saltz, einem sehr, sehr wichtigen Kunstkritiker, und Larry Gagosian, einem der allergrößten Galeristen, beziehungsweise einer der umsatzstärksten auch. Und das steckte da auf jeden Fall schon drin. Jemand, der diese Mechanismen, wie der Kunstmarkt funktioniert, sehr, sehr genau beobachten kann und teilweise teilweise auch extrem lustige Detailbeobachtungen, dass irgendwie Galeristen alle den gleichen Blazer tragen oder immer alle auf dem gleichen Flug sind und dort ein ähnliches Getränk zu sich nehmen oder solche Dinge. Also das war schon eher aus dem Maschinenraum des Kunstbetriebs, was sie dort gemacht hat. Eine große Systemkritik da reinzulesen ist vielleicht zu viel, aber es hat durchaus immer wieder auch Missstände irgendwo benannt. Und so hat der Account wahnsinnig gut funktioniert.
Und welche Rolle hat sie selbst in der Kunstwelt gespielt? Also du hast ja gerade schon beschrieben, wie sie den Kunstmarkt aufgemischt hat, aber wie war sozusagen der Blick auf sie?
Die Kunstwelt, muss man glaube ich dazu wissen, ist ja einfach ein global vernetztes System. Anders als zum Beispiel die Literatur, wo es vielleicht vergleichbaren Account gibt, das literarische Quartett, die den Literaturbetrieb auf die Schippe nehmen. Das funktioniert innerhalb Deutschlands. Dieser Account hat natürlich, weil er auf Englisch funktioniert und wie gesagt der Betrieb international ist, einfach auch eine internationale Strahlkraft dann irgendwann entwickelt. Und als bekannt wurde, wer sie war, ging es auch immer mehr um sie persönlich. Dann wurde sie eingeladen, auf Panels zu sprechen. Und sie hat sich aber in den letzten Jahren auch immer weiter davon entfernt, dem Kunstbetrieb extrem kritisch gegenüberzustehen. Vielleicht hat man noch sehr genaue Beobachtungen gemacht, ist aber selber zu einem Teil viel mehr davon geworden. Und damit ist vielleicht, was ja eigentlich ein schöner Effekt ist, die Enttäuschung darüber auch ein bisschen verschwunden. Und sie hat aber auch mal gesagt auf eine Frage, ob eben dieser Account ein Kunstwerk ist, hat sie geantwortet, ja natürlich. Das sind 300.000 Posts Kunst.
Und abschließend vielleicht nochmal, wer war sie außerhalb ihrer Figur, Jerry Gagosian? Sie selbst sagte ja zuletzt, dass sie auch mit dieser Kunstfigur aufhören wollte.
Was ja absolut verständlich ist. Also wenn wir uns Leute angucken, die unter Aliasen gearbeitet haben, sei es nur Eminem, dann hören die ja irgendwann damit auf. Auch Sido ist irgendwann hinter seiner Maske hervorgekrochen. Und irgendwann möchte man vielleicht auch einfach deckungsgleich sein. Und wenn sie jetzt älter geworden wäre, dann wäre das wahrscheinlich genau der Weg geworden, wie man sich von so einem dann doch krawalligen Meme-Account zu einer ernsthaften Figur, die den Kunstmarkt analysiert, entwickeln kann. Sie war zum Schluss auch auf so Sachen wie den Art and Tech Summit eingeladen, wo sie eben über die Verbindung von Kunst und Technologie spricht, weil sie sich oft sehr stark auch eben gegen die Entwicklung von NFTs, also Technologien, die in der Kunst verwendet worden sind, ausgesprochen hat. Also ich glaube, das wäre eine gute Form gewesen, da drin einfach auf eine Art auch erwachsen zu werden.
Hilde Lynn Halpenstein alias Jerry Gagosian starb am Sonntag mit nur 40 Jahren in Sao Paulo überraschend. Ja, wie sie sich mit Witz als Kommentatorin über die Kunstwelt echauffiert hat und auch selbst, welche Rolle sie als Influencerin dadurch übernommen hat, darüber sprach ich mit meiner Kollegin Laura Helena Wurth hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank. Immer wenn ich auf den Friedhof bei mir in Schöneberg gehe, nicht weil ich so wahnsinnig exzentrisch bin, sondern weil dort mein Onkel begraben liegt, schlendere ich auch gerne am Ehrengrab von Rio Reiser vorbei.
Die Welt schaut rauf zu meinem Fenster mit müden Augen, ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Rolle. Ich sehe dich kommen, aber du gehst vorbei.
Ich dachte passend zum Juni. Junimond von Rio Reiser war ja auch Frontmann der Band Tonsteine Scherben und er war vorher in Nordfriesland begraben, genauer gesagt in Friesenhagen. Dort hat der Berliner über 20 Jahre lang gewohnt und Friesenhagen wiederum liegt in der Nähe von Husum und dort gibt es aktuell eine Ausstellung, eine Sonderausstellung, die sich anlässlich seines 30. Todestages mit seinem künstlerischen Vermächtnis beschäftigt. Rio Reiser, aufgewacht und rebelliert heißt sie, zu sehen im Nissenhaus, und mit der Direktorin des Museumverbunds Nordfriesland, Tanja Brümmer, sprechen wir im Kompressor, unserem Popkulturmagazin. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ich würde gerne einmal bei dieser Stadtflucht ansetzen wollen. Rio Reiser zog Mitte der 1970er aus Berlin-Kreuzberg aufs Land mit seiner Band, gründete dort eine, ja, man kann eigentlich sagen Kommune, lebte auf seinem Bauernhof, den sie Freie Republik nannten. Was war denn das Besondere an dieser Freien Republik?
Also ich glaube, das Besondere war tatsächlich, man muss sich einfach vorstellen, da kommen dann die Herren, die Damen aus der großen Stadt Berlin und sind jetzt plötzlich wirklich auf dem platten Land, wo es auch in dem Hof in Friesenhagen erst einmal keinen Stromanschluss gab, keinen Wasseranschluss, sie also wirklich einmal so komplett zurückgeworfen sind auf sich selbst. Und dann war es letztendlich einfach, wie Sie schon sagten, eine Kommune, die dort zusammengelebt hat. Nickel Pallard sagte zur Ausstellungseröffnung, das hat so ein ganz kleines bisschen was vielleicht von einer Vielehe, wo man immer mit auch unterschiedlichen Menschen zusammen ist, die man vielleicht auch manchmal gar nicht unbedingt jeden Tag gesehen hat, weil teilweise waren da über 30 Leute dann auch, aber auf die man immer wieder irgendwie Rücksicht nehmen musste, Kompromisse finden musste und sich immer wieder neu einstellen. Und ich glaube, so diese Flexibilität, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat und dann auch noch mit denen zusammenwohnt, machte einfach auch so ein bisschen diesen Mythos in Friesenhagen aus.
Ihre Ausstellung, die greift ja auch das Zusammenleben beziehungsweise die sozialen Begegnungen, die in dem Haus stattfanden, auf. Stichwort Tischtennisplatte. Wie machen Sie das?
Genau, also es ist einfach so, also unsere Ausstellung ist so aufgebaut, dass wir wirklich wollen, dass die Menschen dort zusammenkommen, ebenso ähnlich wie in Friesenhagen. Man muss sich einfach halt vorstellen, das war dieser Hof für viele, die rundherum wohnten, wirklich so ein gesellschaftlicher Mittelpunkt. Also man zog sich irgendwie dorthin gefühlt, man war einfach halt dort, setzte sich hin, war in der Küche, man aß zusammen, man diskutierte, man kochte zusammen. Und dann darf man nicht vergessen, man traf da auch den einen oder anderen Prominenten, wie jetzt zum Beispiel die Ärzte, Jürgen Prochnow, Wolfgang Lippert, Marianne Rosenberg, alles Personen, die sich so in diesem Kosmos um Rio Reiser halt aufhielten. Und genau diese Augenzeugen, die haben wir auch bei uns in der Ausstellung halt eben verarbeitet. Die haben uns ihre Geschichten erzählt. Und in der Ausstellung haben wir ganz viele Stationen, wo man sich einfach mal hinsetzen kann, mit anderen Leuten im Gespräch kommen kann, wo man zusammen spielen kann und wo man auch Tischtennis spielen kann.
Und ist das auch auf einer Metaebene gedacht, etwas, was Sie sozusagen an uns als Gesellschaft zurückspiegeln? Also vor dem Hintergrund, dass in Großstädten immer wieder von einer Vereinzelung oder einer Vereinsamung gesprochen wird, vielleicht auch bedingt durch die Pandemie oder die Digitalisierung. Viele Menschen nutzen zunehmend das Handy als das Gespräch, also dass man vielleicht wieder mehr in den Austausch kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich auch mit ein Grund für diese Ausstellung. Es geht da sozusagen um zwei Dinge. Einmal wirklich um die Aktualität der Texte von Rio Reiser und Tonsteine Scherben, weil viele kann man einfach auch heute wirklich noch sich genau anschauen und stellt fest, okay, das hat man vor 20, 30 Jahren gesungen und es passt genauso wie heute. Und dann letztendlich, weil wir halt schon glauben, dass die Menschen wieder mehr ins Gespräch miteinander kommen sollten und zwar ins respektvolle Gespräch miteinander. Und dieses Miteinander, das soll einfach auch in dieser Ausstellung gefördert werden.
Genau, über den Aspekt sprachen wir jetzt. Da müssen wir natürlich nochmal intensiv über die Texte sprechen. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Keine Macht für niemand. Die Band, die gilt ja als Sprachrohr der linksalternativen 68er-Bewegung. Wie genau kann man sich in dieser Ausstellung auch nochmal mit den Texten von Rio Reiser oder auch seiner Band auseinandersetzen?
Ja, also die Texte von Rio Reiser und der Band, die sind sozusagen Grundstock von dieser Ausstellung. Also das heißt, wir haben uns wirklich mal alle Texte genommen, die es gibt und haben diese angefangen, Oberkategorien einzuteilen. Also zum Beispiel sowas wie Verletzlichkeit oder auch sowas wie Durchhalten, Widerstand, Revolution. Und dann haben wir zum einen halt Textausschnitte, die Texte selber können die Gäste mitnehmen. Dann haben wir das Ganze als Ton noch und unterschiedliche Manuskripte, sowie aber auch immer den gesellschaftspolitischen Hintergrund. Warum ist dieses Lied entstanden? Zu welcher Zeit? Was haben die sich dabei gedacht, als das Lied geschrieben worden ist? Und immer auch mit dem aktuellen Kontext. Also so kleines Beispiel, wenn jetzt Rio Reiser jetzt zum Beispiel über das Rauchhaus singt mit Tonsteine Scherben und keine Macht für niemand und das zur Hausbesetzerzeit in Berlin-Kreuzberg entstanden ist, dann sind wir relativ dicht dran an der Gentrifizierung, an der Mietpreisbremse, an Wohnungsnot und so weiter. Und da versuchen wir einfach halt wirklich darauf aufmerksam zu machen, wie gut, wie wichtig diese Texte sind und wie gut sie auch in die jetzige Zeit passen.
Also es geht auch um die gesellschaftlichen aktuellen Fragen, die sich aus seinen Texten ins Heute übersetzen lassen.
Ja, definitiv. Also auch andere Texte, wenn man sich zum Beispiel anschaut, als er Over the Rainbow gesungen hat, das war in Wackersdorf, also einer der großen Anti-AKW-Bewegungen. Und da sind wir natürlich dann auch relativ dicht dran, wieder an Klimawandel, an Fridays for Future zum Beispiel. Oder ähnliches, ne? Also weil das eben letztendlich sind es ähnliche Themen.
Wird auch in irgendeiner Form sein Tod, er starb ja mit 46 Jahren, wird er auch in irgendeiner Form thematisiert?
Nur am Rande tatsächlich. Also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, eine biografische Ausstellung zu machen. Also das heißt, also wir wandern eben durch diese Oberkategorien in 11 unterschiedlichen Themenkojen durch diese Ausstellung. Aber was wir halt haben, das sind eben von ihm O-Töne, wo er sich über den Tod halt äußert. Also über den Tod, das Leben nach dem Tod, den Glauben und ans Jenseits. Und das kann der Besucher dann natürlich dann auch im O-Ton von Rio Reiser dann eben auch erleben.
Am 26. August 1996 starb Rio Reiser im nordfriesischen Ort Friesenhagen. Jetzt, 30 Jahre später, gibt es eine Sonderausstellung Rio Reiser aufgewacht und rebelliert im Nissenhaus in Husum. Bis nächstes Jahr, bis zum 7. März zu sehen. Und ich sprach mit Tanja Brümmer, Direktorin des Museumverbund Nordfriesland, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Susanne Balthasar.
Heute erscheint in Frankreich der einen Roman des französisch-algerischen Schriftstellers Boualem Sansal über seine Haftzeit in Algerien. Ende 2024 wurde er dort bei der Einreise verhaftet und verbrachte ein Jahr hinter Gittern. Auf seine Begnadigung hatte auch Bundespräsident Steinmeier hingewirkt. La Légende, die Legende, heißt Sansals neues Buch. Es hat in Frankreich eine Debatte ausgelöst. Unser Literaturredakteur Dirk Furich erklärte das auch damit, dass der 81-Jährige im März zum Grasset Verlag gewechselt ist, der dem rechtsgerichteten Milliardär Vincent Bolloré gehört.
Die kommunistische Zeitung L'Humanité titelt heute Morgen, Sansal hat sich jetzt eindeutig im rechten Lager positioniert. Das ist natürlich extrem übertrieben, aber man muss schon sagen, er ist ein sehr unabhängiger Geist, der nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt und einfach seine Meinung kundtut. Er ist sehr stark gegen den Islamismus, aber auch gegen den Einfluss des Islams insgesamt. Er nimmt schon Diskurse auf, die auf der rechten Seite des politischen Spektrums geführt werden. Ich würde ihn aber eher als einen mitunter auch erratischen Künstler Typ einschätzen, der sich nicht vereinnahmen lassen will.
Im September soll die deutsche Übersetzung im Merlin Verlag herauskommen. Boualem Sansal will sie auf dem Internationalen Literaturfestival in Berlin vorstellen, dessen Schirmherr er in diesem Jahr ist. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem möchte in den nächsten Jahren ihre internationale Präsenz weiter ausbauen. Deutschland ist aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden Dani Dayan der richtige Ort, um diesen Weg zu beginnen. Das sagte er der Jüdischen Allgemeinen. Ein Teil dieser Strategie soll gemeinsam mit der EU entstehen. Darüber hinaus will man in Nordamerika stärker präsent sein, kündigte Dayan an. In der vergangenen Woche hatte Yad Vashem die Standorte für die ersten Außenstellen bekannt gegeben. Innerhalb von 3 Jahren soll ein Bildungszentrum mit Hauptstandort in München und Außenstelle in Leipzig eröffnet werden. Die Genitalien des Mailänder Stiermosaiks sind eine Touristenattraktion. Nach der Sanierung ist davon allerdings nicht mehr viel zu sehen, beklagen sich die Mailänderinnen und Mailänder im Netz. Tatsächlich sind die Mosaiksteine des Hodens nun rosa statt rot und damit deutlich dezenter. Die Mailänder Stadtverwaltung beteuert, dass dies die ursprüngliche Farbgebung sei. Die neuen Hoden sind auch deswegen ein Aufreger, weil sie die Hauptattraktion des Mosaiks in der Einkaufspassage Vittorio Emanuele sind. Denn es soll Glück bringen, wenn man seine Ferse 3-mal im Uhrzeigersinn auf den Genitalien dreht. Das ist besonders bei Touristen beliebt. Infolgedessen hatte sich zwischen den Beinen des Stieres ein Loch gebildet, weshalb das Mosaik restauriert werden musste. Vor einem knappen Monat hatten die Hollywood-Stars Blake Lively und Justin Baldoni ihren Rechtsstreit eigentlich beigelegt. Nun geht er in die nächste Runde, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet. Lively fordert demnach von Baldoni 400 Millionen Dollar Schadenersatz. Ein Gericht in New York soll den Fall entscheiden. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden begann 2024, als die Schauspielerin ihren Co-Star in It Ends With Us wegen sexueller Belästigung verklagte und ihm eine Schmutzkampagne vorwarf. Daraufhin verklagte Baldoni, der in dem Film auch Regie führte, seine Hauptdarstellerin wegen Verleumdung. Die Klage wurde zurückgewiesen. Weil Lively aber ihren Ruf dadurch geschädigt sieht, will sie nun von Baldoni Schadenersatz.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Busa Tiam. Kennen Sie den Vagusnerv? Toll, sag ich Ihnen. Quasi unsere Nervenautobahn. Wenn wir die ordentlich in Gang setzen, gibt's keinen Stress mehr. Sowieso atmen, auch furchtbar wichtig, um sich immer wieder zu entspannen. Und auch hier einfache Technik. Das versprechen zumindest Content Creatoren auf Social Media. Und was hinter dem Trend steckt, darum geht es gleich hier bei uns im Kompressor.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ja, wie umgehen mit dem eigenen Nervensystem? Psychologische Tipps und Tricks gibt es zum Beispiel über Instagram und TikTok. Die suggerieren einem alles, zum Beispiel eine Frage der Atemtechnik. Der Stress ist weg. So zumindest die Content-Kreatoren. Die erklären einem einfach und auch vor allem in leichter Sprache, wie es funktioniert. Nur wenn es um die eigene Gesundheit geht, befürchte ich, helfen keine Ratschläge, um das Nervensystem zu regulieren von Influencern. Deshalb gibt es eine differenzierte Einordnung von Wiebke Höwestedt. Die hat sich den Trend auf Social Media mal genauer für Sie angeschaut.
Wenn jemand nicht zurückschreibt oder dich ghostet, dann hat das nichts mit dir zu tun, sondern mit dem Nervensystem des anderen.
Get ready with me. Wie du dein Nervensystem komplett regulierst.
Dein Ex ist nicht das Problem, dein Nervensystem ist es. Und das meine ich nicht als Kritik, sondern als Erklärung.
Und es gibt eine Atemtechnik, die funktioniert am besten, was das angeht.
Auf der Social-Media-Plattform TikTok ist das Nervensystem voll im Trend. Atemübungen sollen es regulieren, versprechen viele Creator.
Und das reguliert sofort das Nervensystem gegen das.
Auch Biologin Eileen Oesch beschäftigt sich mit diesem Thema und äußert sich dazu kritisch auf Instagram.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass diese Nervensystemgeschichte uns nicht abrutscht. Dünn, ruhig, akzeptabel, so wie es seit Jahrhunderten eigentlich schon ist für Flinterpersonen.
Das Nervensystem ist ein Netzwerk aus Milliarden von Zellen, das bewusste und unbewusste Prozesse steuert. Es kommuniziert mit unserem Gehirn und den Organen in unserem Körper. Wenn wir gestresst sind, schaltet der Körper in Alarmbereitschaft. Kräfte werden mobilisiert, damit wir uns zum Beispiel besonders konzentriert in ein Thema vertiefen oder in einer Gefahrensituation schnell reagieren und weglaufen können. Das Nervensystem sorgt aber auch für einen Ausgleich, damit wir uns nach stressigen Situationen wieder beruhigen können. Eileen Oesch findet es sinnvoll, sich mit dem Nervensystem zu beschäftigen. Gleichzeitig ist es für sie wichtig, den gesellschaftlichen Kontext zu betrachten.
Viele Nervensysteme reagieren ja voll logisch auf Stress, Diskriminierung, Unsicherheit. Und viele Creator reproduzieren meiner Meinung nach so ein bisschen fast so neoliberale Ideen von, du musst nur genug tun, du musst nur die richtigen Routinen und Übungen kennen und dann bist du reguliert und hast keine Probleme mehr.
Stress ist eine natürliche Reaktion unseres Körpers, die sich mit konkreten Mechanismen bemerkbar macht, beschreibt Nils Krömer, Professor für medizinische Psychologie an der Universität Bonn.
Also Stress wird in der Regel auch relativ gut subjektiv gefühlt. Wir können meistens schon auch zuverlässig sagen, dass wir uns gestresst fühlen. Und das liegt daran, dass verschiedene körperliche Signale sich verändern und wir das dann auch als Stresssituation interpretieren. Dazu gehört zum Beispiel, dass das Herz schneller schlägt, die Herzratenvariabilität auch zurückgeht, dass normalerweise unsere Atmung auch etwas schneller wird oder auch unsere Verdauung eher etwas in den Hintergrund tritt.
Diese Reaktionen sind also total normal. Deshalb findet Eileen Usch bei aufklärendem Content eine Differenzierung wichtig.
Also es ist so ein sehr komplexes Thema, was vereinfacht wird. Das ist per se auch gar nicht unbedingt schlecht, weil es ja auch dann niedrigschwelliger wird. Und das finde ich auch manchmal das Charmante an Social Media, dass wir komplexe Situationen vereinfacht so ein bisschen aufgetischt bekommen. Aber es wird so oft als Hack oder Lösung verkauft und so ein bisschen dieses Narrativ von, wenn du dich nur richtig regulierst, dann hast du keine Probleme.
Eine Regulation durch Atemübungen kann helfen, erklärt Nils Krömer. Aber die Wirkung von Atemübungen hat Grenzen.
Man sollte nicht den Fehler machen, dann zu sagen, okay, wenn du jetzt unter deiner Depression leidest, dann hast du wahrscheinlich nicht genug von diesen Übungen gemacht, sonst würde es dir besser gehen. Manchmal gehen die Trends auch in so etwas dann schon über, dass man das ja alles selbst steuern und kontrollieren kann. Und das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Ja, also es sind kleine Punkte, die vielleicht der einen oder anderen Person mehr und weniger helfen können, aber es sind keine Wunderheilungen, die man davon erwarten kann.
Bei Krankheiten, die das Nervensystem betreffen, brauchen wir eine professionelle Behandlung. Aber auch in sehr stressigen Situationen oder bei starkem Liebeskummer ist es schwierig, das Nervensystem mit Atemübungen komplett zu regulieren, wie Nils Krömer erklärt. Er sagt, dass nach besonders stressigen Situationen Ruhephasen wichtig sind.
Es geht häufig darum, auch sein Leben so zu gestalten, dass man einen gewissen Ausgleich herstellt zwischen diesen Phasen, wo man besonders gestresst ist und wo man sich dann vielleicht auch aktiv erholt. Und das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt zur nächsten Aktivität eilen muss, sondern vielleicht auch, dass man gezielt dem Körper und dem Geist Pausen gönnt.
Weniger unrealistische Versprechen und mehr Kontext wünscht sich auch Eileen Usch.
Was ich mir auch vor allem einfach wünschen würde, ist, dass wir auch so ein bisschen darauf achten, wem hören wir dazu. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass viel mehr vielleicht nicht weiße Creator über solche Themen sprechen und dass wir einfach auch vielleicht so ein bisschen gucken, okay, welche Perspektiven gucken wir uns da an.
Vor allem marginalisierte Gruppen sind oft mit voller Berechtigung wütend, findet Eileen Usch. Atemübungen können das Nervensystem beruhigen, aber nicht alle gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich auf Menschen auswirken, regulieren.
Ja, wenig Kontext und viel Optimierungsdruck, Wiebke Höwestedt über das Nervensystem als TikTok-Trend.
Das Lesen der anderen.
Und da geht es heute um das aktuelle Heft des Merkur, eine der ältesten Kulturzeitschriften Deutschlands, genauer gesagt die Zeitschrift für europäisches Denken, und zu Gast ist Eckhard Knörer, Herausgeber. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Danke für die Einladung.
Wir haben ja gerade schon kurz über den Text von Caroline Fraser gesprochen, den haben Sie übersetzt, der heißt Der Wegwerfplanet und bespricht das Buch Waste Wars vom Journalisten Alexander Clapp. Ich habe natürlich auch ein bisschen drin gelesen und dachte, das sind aber wirklich sehr viele schreckliche, schonungslose Geschichten, der Krieg gegen den Müll, das ist ja doch wahnsinnig deprimierend.
Ja, also Der Krieg gegen den Müll ist der deutsche Titel des Buchs. Nicht so elegant wie das Original, aber wahrscheinlich ist Müllkriege dann zu irreführend. Ja, es ist deprimierend. Also das ist ein Buch, also den Text haben wir übersetzt aus der New York Review of Books. Eine Besprechung mehrerer Bücher, aber das wichtigste zentrale Buch ist schon dieses von Alexander Clapp, der ein Journalist ist, also kein Akademiker, sondern ein Journalist, der als Reporter arbeitet und tatsächlich, es wird in dem Text auch aufgezählt, wie viele, ich glaube 20, 30 Reisen unternommen hat an die teils sehr, sehr abgelegenen Orte, an denen der Müll unserer Welt nämlich landet. Also genau gesagt, eher der Müll der westlichen Welt. Und der landet eben nicht in der westlichen Welt, sondern im globalen Süden. Und das sicher Schauderhafteste, was er da beschreibt, ist eine riesige Müllhalde vor oder bei Accra in Ghana. Bokbloshi heißt die, die jetzt so nicht mehr existiert. Die wurde dann, nachdem es nicht mehr zu ertragen war, erstmal platt gemacht. Aber er beschreibt, wie eigentlich die Müllsammler, die dort ihr Dasein fristeten und dabei ihr Leben gefährdet haben, wie die doch wieder zurückkehren. Mhm. Weil das Problem natürlich ist, der ganze westliche Müll, der dort landet, der ist ja noch, hat ja noch Werte, zumindest an diesem Ort. Und dann gibt es da eine eigene Ökonomie von Menschen, Männern, die aus den Handys und Computern die Sachen ausbauen, die wieder verwertbar sind, aber unter Lebensgefahr, ohne jeden Schutz, ohne jede Hilfe und Unterstützung.
Ja, Ja, also ist es denn dann so eine Form des Aufklärens, ein Weckruf? Ich fand auch eine Stelle so prägnant, da liest man, dass er davon ausgeht, dass im Jahr 2050 das Gewicht des Plastikabfalls in den Meeren größer ist als das Gewicht aller darin lebenden Fische. Also man lernt unheimlich viel, wenn man den Text liest, aber gibt es da irgendeine Form von hoffnungsvollen Ausblick?
Erstmal will er ganz sicher vor allem aufrütteln und das wieder ins Sichtfeld schieben, was einfach aus dem Sichtfeld geschoben wird. Denn das ist genau das, was passiert. Der Müll, den wir produzieren in Unmengen, also es gibt auch eine andere Zahl, die sagt, dass jeder von uns im Westen im Laufe seines Lebens eine Tonne Plastikmüll alleine produziert. Das wieder überhaupt ins Sichtfeld zu schieben. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass wenn man das sieht, man auch etwas dagegen unternimmt. Wobei das dagegen Unternehmen eigentlich nur heißen kann, weniger von dem Zeug zu produzieren und sehr viel effektiver zu recyceln, aber gar nicht so sehr in dem Sinne, in dem Recyceln selbst so eine Industrie geworden ist, sondern Sachen zu produzieren, die per se wiederverwendbar sind und von längerer Dauer sind. Davon sind wir, das kann man halt anders nicht sagen, einfach unendlich weit entfernt.
Also ein wichtiger informativer Text. Ein anderer, der stammt von Timon Bayes, der hat ein Essay geschrieben, der heißt Bunte Algorithmen. Darin geht es grob gesagt um spezielle Ausmalbücher für Erwachsene, speziell, denn es stammt vom Konzeptkünstleraktivisten Paolo Cirio und enthält, wenn ich es richtig verstanden habe, über 200 visuelle Ablaufdiagramme und Technologie-Patentskizzen, die darauf abzielen, menschliches Verhalten zu programmieren und Profile somit auch von BürgerInnen zu erstellen. Gerne ergänzen. Und vor allem habe ich mich gefragt, das klingt ja jetzt dann doch erstmal nicht so danach, als würde man sich durchs Malen wieder regulieren und der Stressabbau gelingen.
Ja, also dieses Konzeptkunstwerk ist der Einstieg in den Text. Er ist deswegen symptomatisch, weil es in dem Text um den Einsatz von Farbe im Computerzeitalter, im Digitalen geht oder eigentlich sogar eher im Zeitalter der digitalen Plattformen. Das ist der, und an diesen Ausmalbüchern kann er zeigen, wie das sozusagen, das ist ja selbst ein Kunstwerk, so ein kritisch gemeintes Kunstwerk, aber er beschreibt, wie in den so digitalen Plattformen mit Farbe gearbeitet wird, um Menschen zu beeinflussen, um Stimmungen zu kreieren. Das Ganze ist der abschließende Text eines fünfteiligen Essay-Serie über soziale Farbe, die sozusagen historisch-chronologisch vorgeht. Da geht es wirklich durch die Jahrhunderte von Goethe, Farbenlehre, dann eben jetzt bis in die Gegenwart. Ein interessanter Punkt, den er macht, ist, dass Farbe schon länger eigentlich digital jetzt in Anführungszeichen behandelt wird. In dem Sinne, dass aus Farbe, die ja eigentlich etwas ein Spektrum ist, in dem natürliche Abgrenzungen fließend sind und nicht fest sind, dass sozusagen schon lange versucht worden ist, das genau festzuschreiben mit Farbcodes, also der berühmte Pantone-Code, die sozusagen künstlich da Grenzen einziehen und von dieser Grenzbildung und Flächenbildung aus versuchen, zum Beispiel sowas wie Menschen und Gesellschaft zu strukturieren. Das ist wirklich, er sagt, simple Farbpsychologien, dass man behauptet, von so grelle Farben deuten auf neurotisches Verhalten oder so. Weiß nicht, ob das jetzt genau stimmt, aber sozusagen, das ist die Idee. Und man kann damit aber auch die Menschen beeinflussen. Und das verfolgt er in diesem Text jetzt ganz besonders. Und er ist selbst Medienwissenschaftler, das heißt, er kennt sich extrem gut aus mit den ganzen sozialen Plattformen, schreibt auch schon über künstliche Intelligenz, was da sich jetzt womöglich ändern kann, wobei das Ganze bei aller genauen Kenntnis eigentlich auch pessimistisch ist. Also das entwickelt sich nicht Richtung mehr Offenheit, sondern zumindest geht das Begehren der ganzen Konzerne sehr stark dahin, Kontrolle herzustellen.
Genau, da steckt ja auch dieser Gedanke der Kontrolle dahinter, der Manipulation, und das sind viele auch, glaube ich, kritische Fragen, die dahinter stehen, auch im Bereich der Diskriminierung. Und das Ganze aber wieder eingewoben in den technologischen Kontext im Sinne der Farben.
Ja, ich meine, das ist ja eh interessant, dass in die ganze KI, die so neutral computerhaft daherkommt, in Wahrheit ja soziale Vorurteile eingebaut sind und teilweise ganz bewusst. Also er schildert das eine Beispiel von einem Bild Lena, an dem Farbe kalibriert worden ist. Also Farbkalibrierung war schon immer unglaublich vorurteilsbeladen, weil es immer von Weißen, meistens dann auch noch Blonden und in dem Fall auch nur eine nackte Frau, weil es aus dem ein Centerfold ist, das sozusagen im Hintergrund von Farbkalibrierungen steckt, die man natürlich gar nicht mehr erkennen kann. Das ist sozusagen komplett digitalisiert. Mhm. Und wie in so vielen KI-Sachen, auch in den ganzen Sprachsystemen, steckt unglaublich viel nicht mehr erkennbare Vorurteilsstruktur, die aus der Gesellschaft kommt.
Ja, diese und andere Texte finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Merkur. Eckhard Knörer, Herausgeber, war zu Gast hier bei uns im Kompressor. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.